Seit 6 oder mindestens 4 Wochen werden wir mit Weihnachtsmotiven bombardiert. Engel in Gold, Lichter leuchten mindestens seit Ewigkeitssonntag. Gemütlichkeit ist befohlen, nahezu nie erreicht. Was suchen wir eigentlich in der Zeit? Ein bisschen Zeit für uns? Finden wir im Rest des Jahres wahrscheinlich eher. Advent ist eher hektisch und Weihnachten wird dann doch alles anders. Haben Sie schon die perfekten Geschenke, Essen geplant? Freuen Sie sich auf Weihnachten? So richtig? Wird's die vollkommene Freude? Wir wünschen so das optimale Fest. Das soll es dann sein. Ein Fest voller Freude, voller lachender Augen. Also vollkommene Freude in Kinderaugen, das ist so das Ideal von Weihnachten, das uns zumindest von Fernsehern und Werbeplakaten entgegenkommt. Oder fehlt noch etwas in der Vorbereitung? Es ist tief in unserer Kultur so, das Streben nach Glück wird als Recht definiert, ne? Pursuit of Happiness. Ist fast schon zur Pflicht geworden, Pflicht zur dauernden Freude. Und vor allem am Fest der Freude. Also, wie kann diese vollkommene Freude aussehen? Was für eine Vorstellung. Ich habe zu diesem Thema mal einen ganz radikalen Text mitgebracht. Franz von Assisi, selbe Thematik, selber Titel, vollkommene Freude. Er definiert die vollkommene Freude für seinen Orden, die Minderbrüder, wie sie damals genannt wurden, Franziskaner, damals Bettelorden. Ja? Er schreibt, und wenn ein Minderbruder die Blinden sehend und die Krummen gerade machen könnte, und wenn er Teufel austriebe, Tauben das Gehör, Lahmen den Gang und Stummen die Rede wiedergäbe, wenn er einen 4 Tage alten Toten zum Leben erweckte, so besteht darin doch nicht die vollkommene Freude. Und wenn ein Minderbruder alle Sprachen der Völker und alle Wissenschaften und Schriften verstände, also fände ich schon nicht schlecht, und die Kräfte und Eigenschaften der Vögel, der Fische, der Tiere, der Menschen und Wurzeln, Steine, Bäume und Gewässer kennte, so bestände darin nicht die vollkommene Freude. Und wenn ein Minderbruder so gewaltig zu predigen verstünde, dass er alle Ungläubigen zum Glauben bekehrte, wäre das nicht die vollkommene Freude. Und dann definiert er es ganz anders. Schreibt, wenn wir von allen Seiten gedrängt sein werden, wenn der Hunger uns plagt, Kälte in unsere Glieder dringt, die Nacht einbricht und wir immer noch um Essen bettelnd anklopfen, flehen, dass man uns auftun möge, der Pförtner darüber aber höchst erzürnt wird und sagt, diese unverschämten Kerle, ich will sie alle zur Ruhe bringen und dann mit einem knotigen Prügel herauskäme, uns bei der Kapuze ergriffe, auf die Erde in Kot und Schnee würfe und uns so grausam schlüge, dass unser Leib mit Wunden bedeckt würden, wenn wir dann so viel Schmach und Unbillen und Schläge mit Freuden ertragen und mit dem Gedanken, dass wir die Leiden Christi des Hochgelobten ertragen sollen, schreibe und merke es genau, darin besteht die vollkommene Freude. Huiuiui. Unter allen Gnadengaben des Heiligen Geistes, schreibt er dann weiter, die Christus seinen Dienern verliehen hat und verleihen wird, ist die vornehmste, sich selbst besiegen. Steht üblicherweise nicht in den Katalogen drin. Und um Gottes und der Liebe Gottes willen gerne Schmähungen ertragen. Deshalb hat der Apostel gesagt, es sei ferne von mir, mich in etwas anderem zu rühmen als im Kreuz unseres Herrn. Ich gebe zu, radikal und schwer verdaulich. Und übrigens ist es nicht das, was ich Ihnen hier als Ideal vorstellen möchte, bevor wir uns falsch verstehen. Aber schon so ein Bruch mit der Frage, wie sieht denn jetzt die vollkommene Freude aus? Also was er da sagt, klingt für mich eher wie das Gegenteil von vollkommener Freude, ja. Revolutionäre Lieder, eins haben wir gehört. Das zweite, das der Predigttext schon angeklungen, kommt von Maria. Sie hat ein Geschenk bekommen. Von Gott. Sie ist schwanger. Sie soll ein Kind gebären, den Sohn des Höchsten. Und sie gibt ihrer Freude Ausdruck. Objektiv allerdings ist das Geschenk ziemlich kritisch. Schwanger vor der Hochzeit, ein junges Mädchen, kann das Ende eines guten Lebens sein. Das Ende vom Glück. Also menschlich betrachtet, im schlimmsten Fall damals irgendwie Steinigung, wahrscheinlich Schande, Armut, Verlust des Verlobten. Also es klingt dann eher nach vollkommener Verzweiflung als nach vollkommener Freude. Und trotzdem bringt Maria das revolutionäre Lied. Und das ist ein Lobpreislied zuerst mal. Und was für eins. Es wird übrigens in den Klöstern von dem Franziskus, und nicht nur von dem, von allen anderen, jeden Tag gebetet, dieses Magnificat. Die Stimmung ist vollkommene Freude. Wir hören es als Predigttext. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht für die, die ihn fürchten. Er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm. Er hat die zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit guten Gaben erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich seines Knechtes Israels angenommen, um seiner Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Amen. Wir beten. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Also, so von der Situation, ne? Marias Freude ist wirklich überraschend. Es ist also erstens gefährdete Freude. Und gefährdete Freude ist unsere Weihnachtsfreude auch, nicht? Also was ist, wenn die Weihnachtszeit nicht so freudig wird? Und ich glaube, das ist für viele Realität, wenn Weihnachten das Fest der Einsamkeit ist. Das, wo Alleinsein ganz besonders schmerzhaft wird. Weihnachten, das Fest der Familienstreitigkeiten. Wenn Sie Polizisten fragen, ist das ein erstes Thema. Wenn ich schon wieder absehen kann, wer sich betrinkt oder mit dem Streit anfängt. Oder wenn die äußeren Umstände die Freude trüben. Das erste Weihnachten mit dem Verlust eines geliebten Menschen. Oder das letzte Weihnachten nach einer niederschmetternden Diagnose. Oder eine Ausweisung aus dem Land, das letzte Weihnachten im Land, aber ausgewiesen. Das erste Weihnachten, an dem es keine Geschenke und keine leuchtenden Kinderaugen mehr gibt, weil das Geld dafür einfach nicht da war. Wenn die Mächtigen anders entschieden haben, von der Lohnliste gestrichen, von der Liste der Berechtigten gestrichen. dann wirkt das ganze Gerede von vollkommener Freude plötzlich hohl und leer. Und es vertieft dann einfach den Schmerz, es schließt aus dem Kreis der Weihnachtsfeiern und Märkte. Ganz abgesehen davon, wie es ist, wenn man in einem Land lebt, in dem Weihnachten erst gar nicht erlaubt ist, weil eine andere Religion oder Ideologie befohlen ist, weil man für die Feier der Geburt des Heilands ins Gefängnis kommt. Maria hat auch genügend Gründe, sich nicht zu freuen, haben wir gerade gehört. Und doch strahlt ihr Lobgesang von unbändiger Freude. Mein Herz jubelt über Gott, meinen Retter. Sie könnte auch sagen, mein Herz verzweifelt an dem Gott, der mich in diese Lage gebracht hat. Das sagt sie nicht. Sie schaut weiter. Ihre Freude ist zukünftige Freude. Zweitens. Sie sieht die Welt an keiner Stelle mit unrealistischen Augen. Aber sie erkennt schon, wozu Gott sie berufen hat. Sie hat die Ankündigung des Engels noch im Ohr. Der so lange versprochene Retter kommt auf die Erde, der Retter, der Abrahams Nachkommen zu einem Segen für alle Völker machen wird. Und sie darf ihn auf die Welt bringen. Ihr Problem, das sozusagen ihr ganzes gutes Leben bedroht, wird dann klein gegen den Segen, der von dieser Ankündigung ausgeht. Das bringt sie zum Lobpreis. Und wie alle Israeliten zur damaligen Zeit wartet sie auf den König. Das sind ganz revolutionäre Vorstellungen. Wir haben das gehört. Jetzt könnten wir sagen, tja, liebe Maria, davon haben wir auch geträumt. Aber die Mächtigen sind noch auf dem Thron und die Reichen gehen nicht leer aus. Leer gehen die aus, die ihnen im Weg sind. Die Gefeuerten aus dem Land geworfenen, die Kinder, die nicht erwünscht sind. Ja, Maria, wir warten auch noch. Aber ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Als ich das Magnificat hier aus der Elberfelder vorgelesen habe, habe ich die Teile des Eingreifens Gottes in der Vergangenheit vorgelesen. Er hat Macht ausgeübt, er hat sie zerstreut. Luther übersetzt das anders. Der übersetzt das in Präsens, was die Zukunft meint. Und so machen es auch die Klöster. Aber sprachlich richtig ist hier die Elberfelder. Aber falsch ist Luther eigentlich auch nicht. Denn Gott hat schon gehandelt, das ist sprachlich klar. Aber es geht schon weiter, er handelt noch und er wird weiter handeln. Advent hat immer die Ausrichtung in zwei Richtungen. Auf der einen Seite, wir erwarten Weihnachtszeit, Ankunft des Jesuskindes, Krippe in Bethlehem. Und eben genau diesen Jesus hat Maria schon empfangen, als sie singt. Jesus ist schon da, in ihrem Bauch. Angekündigt und vorbereitet hat Gott die Rettung der verlorenen und der gefallenen Welt schon vom Sündenfall an. Und insofern wirklich vor Weihnachtszeit. Und auf der anderen Seite ist Advent immer auch Warten auf das zweite Kommen des Herrn. Das ist von der Jahreszeit immer so. Dann, wenn er alle Tränen abwischen wird, wenn er Gerechtigkeit schafft, wenn er richten wird die Lebenden und die Toten, dann wird unter den Seinen die vollkommene Freude sein. Dann wird die Schöpfung ihr Ziel erreichen und wir werden mit Gott selber sein. Am Ende wird Gerechtigkeit sein, Gottes Gerechtigkeit, die nicht beherrscht wird von Macht und Geld, Konsum und Krieg. Und auch das gehört zur Adventszeit. Maria erinnert uns daran, dass die Schwachen, die Unterdrückten, die Benachteiligten, Geschundenen, Versklavten aller Zeit heute auf Gerechtigkeit hoffen. Auf Gerechtigkeit. Wir in unserer privilegierten Welt drücken das ganz oft weg. Wir wollen die Welt als Schlaraffenland sehen und Gott als netten Onkel. Aber unser Herr ist nicht der Weihnachtsmann. Und das Kind in der Krippe ist keine Putte, sondern der Retter und Richter der Welt. Die Opfer der Mächte schreien nach Gerechtigkeit und nicht nach dem Tannenbaum. Die Opfer von Menschen mussten hart lernen, dass Menschen nicht gut sind. Wobei, dass der Mensch gut ist, wie man das nach Auschwitz, Srebrenica, Butscha oder dem 7. Oktober noch glauben kann, ist mir ein Rätsel oder für mich sehr zynisch. Da halte ich es lieber mit Maria. Revolutionär. Und wenn Gott verspricht, dass er die Tränen abwischen wird, dann sind das vor allem auch die Tränen der Menschen, die nicht an der Weihnachtsfreude teilhaben können oder denen die Weihnachtsfreude verboten wird. Denn dann wird es sie geben. Die perfekte Freude drittens. Maria hatte für ihr Gebet ein Vorbild. 1000 Jahre vorher hat Hanna, und wir haben das vorhin ganz wunderbar gehört, die Mutter Samuels, des Richters und Propheten, der schlussendlich den König David gesalbt hat, ein sehr ähnliches Loblied gesungen, als sie mit Samuel schwanger war. Und das steht im 1. Samuelbuch am Anfang. Wir haben es gerade gehört. In dem Buch hat es eine klare Funktion. Es hat die Funktion, dem Buch ein Thema, eine Lesart zu geben. Hannas Lied definiert, worum es in den ganzen Geschichten der Könige Israels geht. Es geht um gerechte Leiterschaft, um ein Königtum, das Gottes Volk wirklich führt. Und ja, in den Büchern steht dann, wie das grandios mit den Königen Israels schiefgegangen ist. Sie haben genau gemacht, was alle Heidenkönige auch gemacht haben. Sie haben sich in den Mittelpunkt gestellt und ihre Macht für ihre Ehre ausgeübt. Sie haben sich damit nicht nur den Heidenkönigen gemein gemacht, sondern den Mächtigen und den Mächten aller Zeit. Sie haben Gott, der eigentlich der Herr seines Volkes ist, an den Rand gedrängt und diejenigen verfolgt, die daran wieder erinnert haben. Zum Beispiel die Propheten. Jesus sagt das. Sie haben die Propheten verfolgt. Ihr. Sie haben das Drehbuch des Bösen und der Mächte und Gewalten weitergespielt und eben nicht das Drehbuch Gottes. Um das Drehbuch Gottes aber, um den gerechten Herrscher, geht es auch bei Maria. Es geht nicht um Revolution, die wir machen sollen, sondern um die Suche nach einem gerechten König für das Volk Gottes. Und genau über den jubelt Maria. Aus der Königslinie Davids kommt der Herr der Welt auf die Welt. Demütig, auf Gott vertrauend, wie ein König sein soll, wie Hanna ihn definiert, kommt er in die Krippe, im Stall zu uns Menschen. Er kommt nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus kommt, um dieser Welt das Reich Gottes zu verkündigen, gegen alle Mächte und Gewalten dieser Welt. Es ist mit ihm angebrochen. Und am Ende steigt er in die Finsternis hinab, getötet mit der schmachvollsten und übelsten Strafe, die die Zeit zu bieten hat. Aber darin haben sich die Mächte der Welt verrechnet. Als sie beschlossen, ihn zu töten, haben sie das ganz zynisch begründet. Es ist besser, wenn einer umkommt, als das ganze Volk. Gott hat ihren Zynismus in eine Prophezeiung gewandelt. Und am Ende setzt sich das Reich Gottes immer wieder durch. Es beginnt, als dieser Jesus in die Welt kommt. Und darüber singt Maria. Im Kreuz liegt die Rettung, in der Krippe wurde sie in Gang gesetzt. Ja, das ist eine völlige Umkehrung der Werte dieser Welt. Und das ist auch der Punkt, den Franziskus in seiner befremdlichen Predigt hat. Der Herr der Welt kam, um zu dienen und zu leiden und fordert die Seinen auch dazu auf, bis er wiederkommt, um zu herrschen mit den Seinen. Wenn wir dieses Leben, so wie Gott es gewollt hat, so wie Jesus es vorgelebt hat, unter Leitung des Heiligen Geistes dann in die Praxis umsetzen, dann wird das Reich Gottes sichtbar. Und wenn wir uns den Mächten in den Weg stellen, werden wir leiden wie unser Herr. Das ist dann tatsächlich die vollkommene Freude, die auch in allem Leide ist. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden, ewiger, vollkommener, perfekter Freude. Das feiern wir Weihnachten. Und daher ist Weihnachten schon das Fest der perfekten Freude. Jesus hat die Logik der Welt umgekehrt, auch wenn wir es manchmal noch nicht sehen. Und er wird kommen als König und Richter. So bleibt uns zu tun, was Maria gesagt hat, den Herrn preisen. Der Geist von Weihnachten, das war auch gerade perfekt, ist Lobpreis. Er hat die Verhältnisse gegen den Anschein gedreht und er wird es vollenden. Und er hat das aus vollkommener Liebe für uns getan. Für dich. Sich zu ihm bekennen, bringt die vollkommene Freude. Und so können wir mit Maria beten. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Auf meine Unwürdigkeit hat er aus reiner Liebe gesehen und auf die Heillosigkeit dieser Welt. Von nun an soll mir der Lobpreis nicht von den Lippen gehen und das Geschenk der Seligkeit und lebendigen Gemeinschaft mit ihm nicht von mir genommen werden. Das ist die perfekte Freude. Amen.